Mabuhay, Leute!
Wir sind Maria und Mabel und ihr hört wieder unseren Tellerrand-Perspektiven-Podcast. Und wir haben uns es heute etwas gemütlich gemacht hier im Park bei dem schönen Wetter. Und wir wollen euch mal ein bisschen was erzählen über die vergangenen Projekte, die wir organisiert haben. Mabel, erzähl doch mal, was lief so in den letzten Wochen bei uns bei Matulung?
Es ist ganz schön viel. Also wir haben sehr viele Projekte gestartet, vor allen Dingen, weil es gerade, weil Philippinen seit einem Jahr im Dauerlockdown ist und die Leute sind ja Tageslöhner und Tagesverdiener. Das bedeutet, dass die halt sehr darunter leiden, vor allem die Menschen, die in den ärmsten Regionen, auf den Philippinen wohnen, in den Slums. Also da geht es halt wirklich eher darum, zu kämpfen, um zu überleben, Essen zu besorgen, und das haben wir vermehrt gemacht und wir unterstützen ja die Bildung und wir haben so viel wie möglich ja, Schulmaterial verteilt.
Genau, also Essen ist ja generell ein sehr wichtiges Thema, aber es ist ja bei denen auch nicht so, dass sie jetzt sagen, okay, wir gehen einfach in den Supermarkt und wir kaufen für die ganze Familie ein, sondern es ist ein bisschen schwieriger. Warum?
Ja, da fehlt natürlich das Geld. Wie gesagt, es sind die verdienen, wenn sie am Tag arbeiten, dann haben sie auch für den Tag was, also Geld, also finanziell, um was zu essen zu holen. Das Zweite ist, dass die Leute, die kaufen sich halt auch portionenweise was zu essen. Also sie kaufen sich jetzt nicht für die ganze Woche, weil sie die finanziellen Kapazitäten nicht haben. Und was ich noch erwähnen möchte, im Lockdown jetzt auf den Philippinen, die Preise sind gestiegen, weil auch keine Lebensmittel mehr zur Verfügung steht, so wie davor, vor dem Lockdown. Also es ist echt eine schwierige Situation zurzeit auf den Philippinen und überhaupt in den Entwicklungsländern.
Was verdienen denn die Filipinos so in der Stunde? Weißt du das ungefähr?
Es kommt darauf an, was sie arbeiten. Also es gibt ganz viele Leute, die Taxifahrer sind oder so Sammeltaxi betreiben, Jeepney-Drivers und Tricycle-Drivers, die verdienen schon 20 Pesos pro Stunde, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich bin jetzt auch nicht so ganz up-to-date.
Was sind 20 Pesos?
Also 60 Pesos oder 55 Pesos ist ja 1 Euro. Und ja, kannst ja selber rechnen.
Also weniger als 1 Euro in der Stunde.
Ja, genau.
Das ist aber schon echt verrückt. Vor allem, weil Lebenshaltungskosten, habe ich gelesen, sind ja eigentlich fast gleich wie in Deutschland, oder? So im Vergleich, so Miete.
Natürlich etwas niedriger als in Deutschland, sonst können ja die Leute gar nicht dort so richtig überleben. Also wenn ich jetzt dort meine Rente verbringen würde, dann würde ich für 150 Euro eine Wohnung bekommen. Also eine schöne Wohnung dann. Also der Mietpreis ist ungefähr bei 6.000 Pesos, ist ungefähr so um die 110 Euro.
Für jemanden, der eben weniger als 1 Euro in der Stunde verdient, sind ja dann maximum 10 Euro am Tag. Das sind natürlich 150 Euro für eine Miete schon auch viel.
Ja, das stimmt. Ja doch, das stimmt.
Also für uns klingt das so wenig, aber für die Bewohner dort ist natürlich schon krass. Also wir haben uns ja jetzt auch gedacht, wir wollen die Filipinos unterstützen, die Familien. Wie haben wir das denn gemacht? Erzähl mal. Also wie war so der erste Schritt? Ich meine, zu sagen, okay, wir wollen helfen, ist ja das eine, aber wie setzt man das dann um?
Also ist ganz wichtig, erstmal den Menschen irgendwie die Grundbedürfnisse zu geben oder ja zu befriedigen. Das bedeutet Essen, Schlafen, also Sicherheit und Trinken, diese Grundbedürfnisse halt. Ja, und das haben die Menschen dort halt nicht und die verhungern auch letztendlich, und deswegen haben wir Essen einfach verteilt an die Menschen dort während des Lockdowns, und wir haben dort zwei Projektleiterinnen, die sind aus Deutschland, die Svenja, die kommt aus Hamburg, und die Lucia, die kommt aus Traunstein, und die sind dort stecken geblieben und haben natürlich mitbekommen in Chigao, das ist eine kleine Insel und wird auch vergessen von der Regierung, weil er so eine kleine Insel ist. Genau, und wir haben dann mit ihnen ein Projekt gestartet, in dem wir monatlich ungefähr um die 200 Familien versorgt haben. Also das ist eine schöne Aktion, weil die Menschen auch sehr dankbar sind, weil sie sich nicht mehr darum kümmern müssen, wo sie das Essen holen können. Und also wir haben tatsächlich 1000 Kilogramm Reis verteilt. Also Reis für Chigao, das ist das Projekt in Chigao. Dann haben wir in Tatalon, Quezon City, das ist ein Slum, da wo ich herkomme, auch ein Projekt gestartet. Und da haben wir auch etwas ärmere Menschen, die in den Slums wohnen, auch mit Reis versorgt und Nahrungskonserven. Also wir haben schon echt viel viel getan, damit die Filipinos überleben können. Genau, also das ist das wirklich erstmal das Notwendigste, was wir machen können in diesem Lockdown. Ja, dass wir da unterstützen.
Und wie waren so die Reaktionen der Menschen? Was hast du da so von Svenja oder Lucia auch rückgemeldet bekommen? Sind die eher so ein bisschen skeptisch und denken sich so, was wollen die jetzt hier aus Europa? Geben uns hier einfach Reis, ohne irgendwas dafür zu verlangen? Oder war das eher positiv?
Es war sehr positiv, weil die Philippinen sind offen für Geschenke und Hilfe, würde ich jetzt mal so sagen. Und die waren sehr, sehr oder sind sehr, sehr dankbar für unsere Hilfe. Wie gesagt, wir unterstützen sie im alltäglichen Leben mit Reis und Nahrung einfach und auch für die Kids, gell? Also die sind sehr, sehr dankbar und sind offen für jegliche Hilfe. Also da sind sie jetzt nicht so skeptisch. Also die Filipinos sind da eher offen dafür und würde ich jetzt mal so sagen. Und Svenja erzählt das auch immer wieder und berichtet uns auch immer, wie es den Leuten dort geht und was sie gemacht haben. Also wir haben immer schon Updates, da wir nicht vor Ort sein können. Also eine tolle Arbeit, Svenja und Lucia. Also es ist echt ein schönes Projekt.
Absolut. Ich stelle mir es immer noch ein bisschen schwierig vor. Man weiß ja, man kann nicht jedem helfen. Und ja, wenn dann irgendwann die Portion aufgebraucht ist und es sind aber trotzdem noch Menschen da, die auch was wollen. Wie gehst du damit um innerlich?
Oh Gott, ja. Also der Moritz und die Hanna, die waren ja in Cebu und die sind ja irgendwie ja, festgesessen dort, weil das war während, ja.
Dem ersten Lockdown?
Dem ersten Lockdown, genau. Und die haben ja auch gesagt, wie sollen wir das anstellen, wer kriegt, welche Familie kriegt was und welche Familie nicht. Also wie können wir diese Familien selektieren? Es hört sich echt blöd an, aber es ist halt wirklich so. Und die haben natürlich berichtet, dass es halt schon unangenehm war. Weißt du, diese Familie kriegt schon was zu essen und die andere Familie nicht. Aber die Kagawas, also die Bürgermeister und so, haben das irgendwie im Blick gehabt, welche Familie Hilfe braucht. Ja, es ist schon... Als ich dort auf den Philippinen war, war das eher nicht so in meinem Fokus, ehrlich gesagt. Vielleicht war ich auch noch jünger. Aber so wie es der Moritz und die Hanna berichtet haben, stelle ich mir schon schwer vor. Ja, wie gehst du denn damit um? Also wie gesagt, das ist Matulung hilfreich ist ja viel mehr als nur ein NGO, eine Hilfsorganisation. Da lernen wir auch mit unseren Gefühlen umzugehen, ja, oder Grenzen zu setzen und zu sagen, ja, hier kann ich helfen, aber weiter nicht. Es ist wirklich, da entstehen Konflikte innerlich. Ja. Bist du bei mir? Kannst du es nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem, wo man irgendwie auch immer erst so ein bisschen auch zurückschreckt und sich denkt so, jetzt spende ich da 5 Euro irgendwo hin, so nach dem Motto, kann ja alles Beliebiges sein. Wer weiß, das bringt ja eh nichts, wenn ich da nur 5 Euro hinspende, so nach dem Motto. Ja. Aber es ist natürlich ein blöder Gedanke, weil wenn jeder so denkt, dann kommt ja gar nichts zusammen. Und ich finde auch, also wir haben jetzt einigen Familien geholfen und das ist irgendwie auch was wert, finde ich.
Ja, voll. Also
ich finde schon auch, dass man sich da auch ein bisschen abgrenzen muss, ja, und sagen muss,
genau.
Ist doch egal, ob es jetzt 1000 Familien sind oder auch nur 200 Familien sind, Hauptsache man tut was.
Ja, genau. Und das Wichtigste halt auch bei uns in unseren Projekten ist, dass wir die Leute inspirieren, zu helfen. Und das ist so effektiv. Wenn ich was mache, was die anderen Menschen inspirieren, dann machen sie vielleicht das Gleiche, hoffentlich. Und genau, und da helfen sie sich dann auch irgendwo gegenseitig. Und das ist so, ich glaube, das ist das Schöne daran, dass wir Leute inspirieren können und so weiter. Ja, wie gesagt, egal wie viele Familien man hilft, wie viele Menschen man hilft, Hauptsache man macht irgendwas oder wir machen irgendwas.
Ja, das stimmt. Und ein anderes Projekt, das wir jetzt kürzlich eben auch positiv abschließen konnten, war ja die Schulsachenaktion, nenne ich es jetzt einfach mal, wo wir ja Kindern Blöcke, Stifte, Schulmappen und so weiter verteilen konnten. Erzähl mal darüber noch ein bisschen. Wie war die Idee, woher kam das und wie hat das auch mit der Umsetzung funktioniert?
Also sowieso, die Kinder haben eine mangelnde Bildung. Gell? Und wenn wir überlegen, hier haben wir Homeschooling, Online-Schooling and so on und die Filipinos oder die Kids dort haben das halt einfach nicht. Die haben diese Gadgets nicht, also Laptop und Cellphone, Wi-Fi, also WLAN, das ist ja in den Slums gar nicht so üblich so. Aber ich kenne eine Lehrerin, die arbeitet in einer Public School und es ist ja meine Tante, by the way. Und die hat halt von der Situation erzählt und sie hat gesagt, wir könnten vielleicht ein Projekt starten, in dem wir einfach so Module erstellen und Schulmappen. Und aber das, es hat an Papier gefehlt und Stifte und das haben wir dann gemacht. Wir haben das gesponsert. Wir haben 3000 Kindern, wie gesagt, geholfen und indem wir diese Papier gespendet haben und Schulsachen gespendet haben, sodass sie zumindest ein wenig Bildung zu Hause bekommen können. Ja, es ist ein schwieriges Thema jetzt im Lockdown. Was da passiert alles in diesen Häusern, verstehst du? Weil ich habe das Gefühl, dass die Armut noch mehr wächst nach dieser Corona-Geschichte. Und da müssen wir einfach jetzt dahinter sein.
Ja, absolut. Ich meine, die Kinder sind halt da einfach wirklich auf sich alleine gestellt und deswegen ist es irgendwie schon verrückt auch. Aber ich meine, das zeigt auch wiederum, wie wichtig auch die Bildung einfach auch ist irgendwie. Dass das definitiv nicht selbstverständlich dort ist, auch auf den Philippinen. Und ja, auch wenn es vielleicht nur ein Block und ein Stift ist, aber es kann ja trotzdem auch so viel mehr sein, wenn man einfach Geschichten erzählen kann, wenn man sich vielleicht eben auch durch die Geschichten, die man schreibt, aus diesem trostlosen Leben irgendwie rausziehen kann, oder? Also stelle ich mir das irgendwie jetzt vor.
Maria, da hast du vollkommen recht. Na, wirklich. Ja, das ist schon.
Deswegen ist irgendwie schon schön, dass man eben auch mit so, für uns Kleinigkeiten irgendwie so viel erreichen kann und vielleicht eben noch einem Kind einfach wieder eine neue Perspektive aufzuzeigen.
Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Wenn wir jetzt nochmal so einen Ausblick wagen, was steht denn jetzt demnächst an? Gibt es schon irgendwas, wo man ein bisschen schon drüber sprechen kann?
Oh je, also wir haben jetzt so ein großes Projekt haben wir jetzt geplant, aber das erzähle ich noch nicht. Aber also seid gespannt und das wird ganz, ganz toll. Und das ist schon was wirklich, das ist unsere Vision eigentlich. Und das wird funktionieren, ich glaube fest daran. Und das Gesetz der Anziehungskraft, gell? Ja, genau. Und das werde ich noch erzählen, wenn es wirklich offiziell ist. Und dann haben wir noch ein Projekt, das hat mit den Frauen oder Müttern zu tun. Die unterstützen wir bei der Traumatherapie in einem Frauenhaus in Manila und das macht dann unser Ansprechpartner vor Ort, der Glenn. Es werden auch noch Bilder geben und Berichte. Genau, das ist ja mal so. Also es sind Frauen, die sexuell missbraucht wurden und dann dabei schwanger geworden sind, also Vergewaltigungen. In diesem Haus unterstützen die Frauen bei der Entbindung und bei der Traumabewältigung. Mhm. Und da unterstützen wir auch finanziell, indem wir da auch Essen verteilen und auch irgendwo die Traumatherapie finanzieren. Und
also auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema.
Ja.
Da können wir ja dann, wenn das Ganze angelaufen ist und erste Rückmeldungen zurückgekommen sind, auch nochmal drüber sprechen. Mhm. So viel erstmal dazu. Vielen Dank, Mabel, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast.
Das ist so schön hier, Maria. Ich fühle mich voll inspiriert. Vielen Dank. Danke. Danke für dich und danke für diese Sonnenstrahlen, meine Güte, es ist so schön.
Man denkt es immer gar nicht, aber es tut so gut, wenn plötzlich die Sonne scheint. Dankbarkeit hier.
Ja, Dankbarkeit. Aber ich mag Regentage auch. Da hat man nicht den Druck, irgendwo rauszugehen oder irgendwas zu machen.
Das stimmt. Also immer positiv sehen, egal wie es kommt.
Ja, egal wie es kommt. Ja. Vielen Dank, Maria.
Ja, und das war es auch wieder mit dem Podcast, mit der Folge. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht was draus aus diesem Tag, je nachdem, wie viel Zeit euch für diesen Tag noch bleibt. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.
Bis dann.